Herzlich willkommen zum Podcast Einmal Burnout und zurück, dein Podcast für Angst und mentale Gesundheit. Ich bin Christina Hillesheim, Spiegel-Bestseller-Autorin und Diplom-Soziologin und ich berichte dir in diesem Podcast über meinen Weg aus Angststörung und Burnout. Ja, ihr Lieben, heute gibt's wieder ein Interview für euch. Ich habe die liebe Tatjana zu Gast, die darf sich gleich selber bei euch vorstellen. Und heute sprechen wir so ein bisschen über das Thema Trauer, über das Thema Ängste. Wir werden auch so ein bisschen über das Kinderkriegen vielleicht sprechen, weil da auch viele von euch damit zu tun haben oder das kennen, dass so eine Geburt ja auch immer so ein Ausnahmezustand ist, wo einiges nicht so gut laufen kann und dass man danach auch so ein bisschen schwerer wieder ins Leben findet, in Anführungsstrichen. Und ja, ich glaube, da sind ganz, ganz viele spannende Themen dabei, weil die Tatjana eine sehr bewegende und inspirierende Geschichte hat, wie ich finde. Und herzlich willkommen bei mir im Podcast, liebe Tatjana. Vielleicht magst du dich ein bisschen vorstellen für die, die dich noch nicht kennen und dir noch nicht auf Instagram folgen, wer du bist.
Ja, danke erstmal, dass ich hier sein darf. Bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin die Tatjana, ich bin Mama von 4 Kindern, einen 7,5-jährigen Sohn, bin gerade schwanger mit dem 4. Kind und 2 Kinder dazwischen musste ich leider gehen lassen. Und ja, das sind so auch mit die Gründe, warum ich wahrscheinlich sehr ausgeprägte Ängste habe, Verlustängste und warum ich mit der Trauer so zu tun habe. Ich habe aus diesem Verlust heraus versucht, etwas zu machen, weil mir immer sehr, sehr wichtig war, dass meine Töchter nicht umsonst gestorben sind. Das war immer so ein bisschen mein Antrieb. Dass Kinder überhaupt sterben oder Menschen sterben, ist immer eigentlich sehr, sehr sinnlos. Und gerade bei meinen Mädels habe ich mir einfach gedacht, irgendwie ein Denkmal setzen. Und so habe ich mich halt auf den Weg begeben und gesucht, geguckt, was kommt zu mir. Und bin irgendwann beim Schreiben gelandet. Aus diesem Schreiben wurde dann ein Reden. Ich habe eine Ausbildung zur Trauerrednerin gemacht und begleite jetzt andere Familien eben in dieser sehr, sehr, sehr rohen, emotionalen, schweren Zeit, ganz am Anfang der Trauer. Und bin gerade noch in der Ausbildung zur Trauerbegleiterin, weil ich merke, allein in den Trauergesprächen einfach sehr, sehr wichtig ist, die Menschen an die Hand nehmen zu können, ganz ohne jetzt nur mit der Rede im Kopf zu haben. Und natürlich im Nachhinein immer wieder auch Anfragen gekommen sind von eben Menschen, die ich begleitet habe, ob ich denn da nicht jemanden weiß. Und da war es einfach naheliegend. Gleichzeitig habe ich weiterhin die Vision im Kopf, vor allem eben Familien mit eben schwerkranken Kindern zu erreichen und verwaiste Familien, verwaiste Eltern, weil das natürlich dann das ist, wo ich herkomme und da aber auch gleichzeitig viel zu wenig Hilfe gibt einfach, weil sich sehr viele Menschen da eben nicht rantrauen, weil es sehr, sehr, sehr ein sensibles Thema ist. Und aus der eigenen Betroffenheit heraus, glaube ich, können sehr, sehr viele Menschen etwas bewegen. Und da bin ich noch so am Basteln der richtigen Begleitung eben genau für diese Eltern. Ja.
Voll spannend. Also ich finde ja das Thema Trauer auch immer, also ich habe selber so ein bisschen Berührung damit, habe ich dir auch schon im Vorfeld erzählt, weil ich ja auch schwerkranke Kinder begleitet habe und da auch gelernt habe, was bei Trauer einfach auch helfen kann am Ende. Das können wir auch noch drüber sprechen. Aber was ich halt da immer bei dem Thema so schwierig finde, ist, weil wenn du jetzt eine Angststörung hast oder ein Burnout, da kannst du natürlich sagen im Nachhinein, boah, das Burnout war eigentlich das Beste, was mir passiert war, ist. Also für mich, obwohl die Zeit so schwierig war, kann ich das sagen, dass ich da draus halt mega viel gelernt habe und mega dankbar bin. Bei Trauer ist es halt so, es ist einfach scheiße, weißt du, wie ich meine? Also das ist einfach, und ich finde, es ist auch falsch, dann so heranzugehen, weil natürlich dann viele sagen, mein Kind ist gestorben, so, es ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Und ich kann dann natürlich nicht sagen, ich bin dankbar dafür, weil ich das draus machen konnte. Aber was man halt tun kann, ist irgendwas, und wie du es gerade gesagt hast, ne, aus dieser Situation heraus zu machen, was vielleicht anderen hilft. Ich finde, das ist immer heilsam. Und ich glaube, deswegen machst du es ja auch, ne, und da einfach zu gucken, wie kann ich denn mit einer Situation umgehen, die einfach furchtbar schlimm ist. Und was ich da auch spannend finde, ist dieses Schreiben, weil das mir auch so krass geholfen hat bei meinem Burnout, bei meiner Angststörung. Ich sage immer so, das ist unter den Top 3 einfach Schreiben. Und das finde ich so spannend, dass du gesagt hast, du hast angefangen zu schreiben. Magst du da ein bisschen was erzählen? Ja, vielleicht auch so zur Trauerbewältigung, was dir da geholfen hat?
Ja, also unsere Tochter ist ja dann schwer krank geboren und wir wussten lange nicht, was sie hat. Und dann saß ich halt mit ihr im Krankenhaus sehr lange rum, sehr viele Monate und hatte niemanden und niemanden, der mir auch groß zugehört hätte, weil klar, die Krankenschwestern hatten damals schon keine Zeit und jetzt noch weniger. Und es war zwar immer wieder eine Seelsorge da, aber selbst da habe ich dann gemerkt, wir hatten eine Seelsorgerin, die konnte damit überhaupt nichts anfangen. Die ist da selber drin gehockt, die so ein Häufchen Elend und hat fast geweint, wo ich mir gedacht habe, also du bist mir ja jetzt eine Hilfe. Und habe sie dann auch echt dann rausgeschickt, weil ich habe gedacht, also ich mache die traurig und das, nee, also dafür ist die falsch. Und dann habe ich halt immer, ich habe immer Blöcke dabei, keine Ahnung, ich bin so ein Zettel- und Stift-Nerd, ich brauche alles irgendwie haptisch. Ich kann es auch nicht mit dem Handy die ganze Zeit alles aufschreiben und da habe ich halt immer Stifte und einen Block immer mindestens dabei. Dann habe ich halt im Krankenhaus angefangen, einfach wie so Tagebuch zu schreiben, wie es mir geht und wirklich meine Gefühle ganz roh aufzuschreiben, wie scheiße das ist und das kann doch nicht sein und jetzt sitze ich hier und überall piepst es und ich will schlafen und ich kann nicht mal duschen gehen, bla bla bla. So diese ganz elementaren Dinge, wenn man eben als frisch gebackene Mama eigentlich ganz andere Dinge zu tun hat, wie auf dem Krankenhausbett zu sitzen, auf dem Monitor zu starren. Und da sind auch teilweise einfach wirklich ganz, ganz rohe Gefühle rausgekommen. Aber das war wie mein Reden eben mit einem Gegenüber, dem ich das mal ausschütten konnte, aber eben das Gegenüber, das in dem Fall halt ausgehalten hat, dieses Blatt. Und Texte, wo ich auch gedacht habe, Himmel, das kannst du ja aber niemanden lesen lassen. Und da habe ich aber gemerkt, hey, das tut gut. Und dann habe ich einfach mal gelesen, was ist Schreiben, warum hilft Schreiben? Dann gibt es ja Schreibtherapien, wie hilft Schreiben? Und so bin ich da einfach reingestiegen und habe einfach ja geschrieben. Am Ende hatte ich dann mein Laptop dabei, weil ich auch schon gemerkt habe, dass man die Texte auch irgendwie anders dann später aufarbeiten kann. Und habe dann, während sie halt geschlafen hat im Krankenhaus, auf dem Laptop rumgetippelt. Und so kam das eben, dass ich gemerkt habe, hey, das tut gut und meine Texte tun gut. Gleichzeitig habe ich natürlich im Internet, weil sie eben so ein sehr schweres Syndrom hatte, nach anderen Eltern gesucht, die Kinder mit dieser Erkrankung hatten, weil die so, so selten ist, dass mir auch die Ärzte nichts sagen konnten. Und so habe ich dann so eine weltweite Facebook-Gruppe gefunden, wo, ich glaube, so 100 Familien drin sind mit diesen Kindern. Und dann ging der Austausch los, dass ich gemerkt habe, hey, es ist so wertvoll, Menschen, die da schon ein bisschen erfahrener sind wie ich, Familien, die 5-, 6-jährige Kinder haben mit dieser Erkrankung, die mir Tipps geben können. Manche von ihnen haben dann auch eigene größere Accounts schon gehabt, wo man einfach nachlesen konnte, wie geht man damit um, wie geht man mit der Pflege um, wie geht man auch mit dieser psychischen Belastung um. Und habe gemerkt, wie das Schreiben von denen mir gut tut, dieses Lesen darüber, zu merken, hey, du bist nicht alleine, du bist jetzt nicht so voll der Exot, der hier sitzt und dieses Mega-Schicksal zu tragen hat. Und so habe ich dann auch angefangen, diese Texte, die ich da so roh reingeschrieben habe, ein bisschen aufzuarbeiten und habe einfach dann ja auch losgeschrieben. Bei Insta war dann halt mein Medium, weil ich halt weltweit dann auch diese anderen Eltern hatte. Ja, und so ging das einfach los, wie so ein Schneeball, der ins Rollen gekommen ist. Ja.
Finde ich voll krass, weil ich glaube, und das ist auch das, was ich gelernt habe in der Tätigkeit als Familienbegleiterin, ist dieses Mitfühlen, also nicht sofort einen Tipp haben, wie man es besser machen kann bei
Ja.
Trauer. Also ich glaube, und das ist mega wichtig, einfach da zu sitzen und vielleicht auch mal mitzuweinen so, aber trotzdem nicht dem anderen das Gefühl geben, wie jetzt die Begleiterin so ungefähr, oh Gott, das ist ja so furchtbar und ich kann es nicht aushalten, sondern einfach mitfühlen und da sein und nicht gleich sofort mit einem Tipp um die Ecke kommen, wie ja, aber irgendwann wird doch alles wieder gut. Und ich glaube, das ist auch mega wertvoll, ist, sich das auch von der Seele zu schreiben. Das ist auch bei ganz vielen anderen Themen so, glaube ich, bei Angst. Ja, selbst wenn du nur gestresst bist, und dann auch mal vor sich so hinzumotzen, also wenn
Ja.
es jetzt gar nicht um eine schlimme Sache geht, weil mein Mann ist dann auch immer so, ich glaube, es ist so ein Männerding, der kommt dann gleich wieder um die Ecke mit irgend so einem tollen Tipp, ja, aber wir können ja hier und da und ich will mich einfach nur mal auskotzen, so. Und klar, wenn dann schlimmere Sachen passieren, ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass du den Gefühlen auch mal Raum geben darfst und auch mal
Ja.
sagen darfst, wie scheiße es einfach gerade ist.
Ja.
Ich glaube, dass es total wichtig ist.
Ja, man lernt ja auch immer dieses in dieser ganz positiven Welt. Ja, man soll ja das Positive sehen und zähle abends drei positive Dinge auf. Das kann man vielleicht machen, wenn es dann schon weitergegangen ist, wo man in der Verarbeitung mehr drin ist. Aber ganz am Anfang, wir sind doch nur Menschen, um Himmels Willen, da kann man sich auch mal auskotzen. Und wie gesagt, wenn dir jemand gegenüber sitzt und selber heult, wo ich mir denke, boah. Und das war dann auch zum Beispiel für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, als ich dann überhaupt in diese ganze Begleitung dann selber gegangen bin und andere Familien begleitet habe, ich hocke da nicht wie so ein Häufchen Elend bei diesen Eltern drin und heul mit denen mit. Dann bin ich denen ja auch keine Hilfe. Wie soll ich dann mich vorne an so einen Pult stellen, eine Rede halten und selber flennen? Und es ist einerseits natürlich absolut menschlich und jeder Redner, der wie ein Stein da vorne steht, ist auch falsch, aber einfach nicht in diesem Moment. Es gibt Schicksale, da fahre ich nach Hause und heule dann halt im Auto. Und dann ist gut. Und in dem Moment bin ich aber, und das ist auch so mein Mantra, bevor ich da reingehe, ich bin der Fels in der Brandung. Und das ist schwer, das hinzukriegen, natürlich. Aber deswegen muss ich mich als Mensch dann eben in diesem Moment, oder wenn ich dann wieder nicht mehr bei diesen Familien bin, auch einfach mal auskotzen dürfen. Weil wir sind Menschen, wir sind nicht dazu gemacht, dieses unendliche Leid teilweise zu tragen, was viele ja denken, ja, das muss man jetzt irgendwie aushalten. Es darf sich scheiße anfühlen, es darf wehtun und es darf man auch rauslassen. Und ja, manchmal will man auch nicht sofort den super-duper Tipp und alles ist toll, sondern man will auch einfach mal, ja, einfach sagen dürfen, dass es schwer ist. Und das ist ja so typisch unsere Gesellschaft, wieder schnell irgendeine Lösung parat haben und schnell alles wieder wegdrücken, weil es soll ja alles wieder toll sein und man soll wieder funktionieren. Und so geht es halt einfach manchmal im Leben nicht, ja.
Das hatte ich auch im Interview mit dem Lukas vor kurzem, dass wir auch gesagt haben, oft ist das Problem auch man selber. Also da darf man sich auch mal in die eigene Nase packen, dass man quasi selber jetzt nicht mit dem Schmerz umgehen kann, dem ein anderer erzählt. Und dann schnell will ich das weghaben, so, und
Ja.
sage dann, ach ja, aber eigentlich, ach, entweder ich sage dann, lass uns da über was anderes reden, oder ich sage dann gar nichts mehr, dass ich mich auch nicht mehr bei einer Person melde oder so, weil ich da halt gar nichts wissen will. Oder ich sage dann, aber ja, ach komm, vielleicht, ja, ist es ja eigentlich gar nicht so schlimm und versucht dann wieder irgendwas anderes, quasi weil ich selber nicht aushalten kann, ist auch echt total oft so. Magst du sagen, was deine Tochter hatte? Weil ich glaube, es hören jetzt vielleicht welche zu, die vielleicht auch mit einem Thema Krankheit bei einem Kind betroffen sind. Also ich glaube, es ist sehr selten. Du, glaube ich, hast es auch auf Instagram öffentlich gemacht, was das für eine Erkrankung war.
Also den Namen der Erkrankung kann kein Mensch aussprechen. Das heißt Chondrodysplasia punctata rhizomela Typ 1. Also wirklich was total Exotisches. Es gibt keine 100 Kinder auf der Welt, die das haben. Es ist eine syndromale Erkrankung. Das heißt, die Haupterkrankung ist eine Skeletterkrankung, also eine Skelettdysplasie, dass da irgendwas ja, kaputt ist. Und sowas kommt natürlich immer mit tausend anderen Dingen. Und wieder bei jedem Kind ganz individuell. Das eine hat das andere hat das. Bei ihr war es sehr ausgeprägt eben, dass sie erstmal einen Kleinwuchs hatte, dann die Extremitäten stark verkürzt waren, vor allem die Oberarme. Leider Gottes ist es wirklich so, aber liebevoll haben wir sie und auch andere Eltern, die diese Kinder haben, liebevoll unser kleiner T-Rex genannt, weil die wirklich so ganz kleine, kurze Ärmchen haben. Alle Gelenke sind verkalkt und haben Kontrakturen, das heißt Bewegungseinschränkungen. Das heißt, die können die Arme nicht hoch machen, die können die Knie nicht durchstrecken, die können ihre Füße, wenn sie liegen, nicht richtig runterlassen, weil auch Verkalkungen und Kontrakturen in der Hüfte sind. Das heißt, man muss sie immer unterkeilen, richtig lagern. Das ist so das Skelettding. Dann wachsen sie sehr langsam und unproportional. Das heißt, bei Leonie war am Ende auch das Problem, dass ihr Brustkorb zu langsam gewachsen ist, wodurch die Lunge natürlich keinen Platz hatte. Und dann kommt eine sehr, sehr schwerwiegende Stoffwechselerkrankung dazu, wo sie keinerlei tierische Produkte verarbeiten können. Das heißt, dass wir auch am Anfang Probleme hatten mit der Milch, bis wir überhaupt herausgefunden haben, dass sie die Milch, die normale Prämilch, die man ihr so geben kann, gar nicht verträgt. Bis wir dann eine andere geholt haben. Ich glaube, da war sie 4 Monate alt, wo wir das rausgefunden haben. Und bis dahin vergiften die sich aber immer weiter. Also es kommt ganz viel schlimmes Zeugs dazu. Die sind natürlich dann geistig stark behindert, auch eben durch diese Stoffwechselerkrankung und leiden leider auch zu epileptischen Anfällen. Das sind so die Hauptdinger dieser Erkrankung. Und wie gesagt, da kommen aber noch tausend andere dazu. Also sie konnte nicht schlucken, das heißt, sie war von Anfang an ein Sondenkind, wurde sediert, hatte dann eine PEC, also eine Magensonde von außen, dass man sie einfach ernähren konnte. Genau, am Ende war sie unser beatmetes Baby, weil sie auch schlecht atmen konnte, eben auch aufgrund des Brustkorbs. Und der Muskeltonus einfach gar nicht da war, um richtig selbst einatmen zu können. Ja, also es waren einfach tausend verschiedene Dinge. Also sie war einfach von Geburt an ein Intensivpflegefall. Und sie war auch am Ende in einem Intensivpflegeheim für beatmete Kinder, weil wir das daheim nicht mehr ansatzweise haben stemmen können. Und der Pflegedienst auch gesagt hat, den wir hier haben, also nee, die ist uns alleine zu hart. Das kann man der Pflegekraft, die dann für 8 Stunden kommt oder so, gar nicht aufbürden, diese Verantwortung.
Und das ist eine genetische Erkrankung, richtig?
Genau, also interessanterweise hat jeder 200. Mensch auf der Welt diesen Gendefekt in sich. Es müssen sich aber zwei Glückliche treffen, die diesen Gendefekt jetzt haben. Und wenn die sich treffen, ist die Wahrscheinlichkeit bei 25%, dass das Kind diese Erkrankung hat. Hört sich erstmal so, ja, 25% sind ja auch nur 75% dagegen, die ja gesund sind. Ich habe jetzt aber die Erfahrung gemacht, dass alle, die irgendwie mit diesen 25% zu tun haben, sehr oft gebeutelt werden vom Schicksal und dass das viel öfter eintritt tatsächlich als eigentlich, ja, Statistiken halt. Also die Gefahr, dass wir eben so ein Kind bekommen, ist sehr, sehr hoch. Und wir haben ja 4 Kinder und 2 hatten das. Ja.
Okay, und du bist ja jetzt wieder schwanger und dann das Kind ist gesund.
Ja.
Und ich finde es so krass schön. Also es freut mich, es rührt mich auch so sehr, dass, dass ihr das halt nochmal versucht habt, so und dass es halt, dass es dein großer Traum wahr geworden ist,
Ja.
dass das Kind gesund ist. Und ich finde das auch. Ja, am Ende ist auch so eine krass positive Botschaft. Jetzt nicht nur jetzt, wenn jemand sagt, er hat eine Genkrankheit und versucht es nochmal, sondern du wolltest es einfach so sehr,
Ja.
dass du es halt nochmal probiert hast.
Ja, wir wollten uns halt immer, oder wir haben uns immer 2 Kinder gewünscht und unser Sohn ist einfach auch so ein Typ Mensch, das sieht man ja auch relativ schnell, wenn man da so ein bisschen sensibler oder feinfühliger unterwegs ist. Der ist auch sehr sensibel, sehr empathisch, er will sich kümmern. Also er ist so keine, ach, ich mache so mein Ding und ich mache das und das und das, sondern eher so, ich muss mich kümmern. Der rettet einen kleinen Vogel, wenn er von der Dachrinne fällt oder versucht es zumindest. Der trägt Ameisen, wenn es sein muss, über die Straße. Der schreit, wenn andere Kinder versuchen, Regenwurm kaputt zu machen. Wenn andere wie Kinder in der Nähe sind, dann da schmilzt richtig dahin. Und als Liam, die dann geboren wurde, war sie ja schwer krank und überall Schläuche und man musste aufpassen. Er konnte ja auch nicht einfach so ihr Ärmchen hochreißen, weil es ging ja nicht. Die hatte dann Schmerzen. Und da auch sehr schnell dieses Feinfühlige, wie gehe ich mit ihr um, was mache ich? Und da war einfach klar, auch für ihn, er braucht ein Geschwisterchen. Also man kann im wahrsten Sinne des Wortes eben nicht antun, allein zu sein. Weil das wäre ja auch so ein Ding, wo ich bin ja so ein bisschen verrückt dann, ich überlege mir, wie die Zukunft aussehen könnte in 15 Jahren, dass er mir dann vorgeworfen hätte, ja, alle haben Geschwister und wir haben wirklich niemanden in unserem Freundes- und Bekanntenkreis mit einem Kind, niemanden. Und ich habe ihn immer gesehen mit 15, wie er dann alleine mit seinem Hund am besten, weil das ist ja so dann die Notlösung, dann kriegt er halt einen Hund, spazieren geht und alle haben ihre Geschwister, mit denen sie streiten und im Urlaub. Und der hat jetzt auch schon immer wieder gesagt, ah ja, weißt du, Mama, das ist so langweilig an Weihnachten, die sind dann immer zusammen und ich bin immer alleine. Und wenn wir dann mit seinen Kumpels irgendwie vom Spielen abgeholt haben und ich habe den Freund mal heimgefahren, da war so eine Situation, das werde ich nie vergessen. Na, da auch man, weißt, alle haben doch Geschwister, warum du nicht? Das ist doch so scheiße und ich wünsche dir das so sehr, dass auch du mal ein gesundes Geschwisterchen kriegst. Und dann habe ich gedacht, boah, die sind 7 und reden über sowas. Und da war klar, auch für ihn müssen wir all diese Ängste, die wir haben, irgendwie überwinden, weil am Ende des Tages wirft es uns vielleicht vor, dass wir es nicht genug probiert haben, weil so auf die Art andere kriegen es ja auch hin und die haben auch 25%, dann kann er sich ja irgendwo einlesen. Und dann wirft es uns vielleicht irgendwann vor, weil ja, du hattest nicht irgendwie Mumm genug, was weiß ich. Und natürlich war auch unser Wunsch immer einfach 2 Kinder, ja, dieses 0815 Familienleben, Häuschen, campen gehen. Einfach auch, dass er gerade jetzt, wo ich auch viel ja mit der Trauer zu tun habe, habe ich auch immer zu meinem Mann dann gesagt, allein schon, wenn wir irgendwann alt sind, dass man all diese Entscheidungen, die dann auf einen zukommen, nicht alleine treffen muss. Dass er dann nicht alleine da sitzt und überlegt, ja, tue ich die jetzt ins Heim oder wie soll ich die jetzt bestatten? Das sind so Dinge, da macht sich ja kein Mensch darüber Gedanken und das will man auch nicht. Aber das sind so Sachen, die ich mir gedacht habe, da hockt er halt dann alleine da. Und so hat er zumindest jemand, mit dem er reden kann. Und das war einfach auch unser Motivator, um es nochmal zu probieren. Aber es war sehr, 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 sehr schwer, diesen Weg nochmal, ja, zu gehen.
Ja, das kann ich mir vorstellen oder ich kann es versuchen zumindest. Magst du noch ein bisschen zum Thema über das Thema Ängste sprechen? Weil ich glaube, in meiner Community 99,9% einfach ganz viel mit Ängsten zu tun haben, auch mit Panikattacken, Angst vor Krankheiten. Ich glaube, da gibt es auch Angst um die Kinder. Also da gibt es ganz, ganz viele Ängste. Und was ich halt da auch immer höre, ist natürlich das, was du auch gesagt hast am Anfang mit der Facebook-Gruppe, dass es immer so heilsam für die Menschen ist, dass sie nicht alleine sind. Ich glaube,
Ja.
das ist einfach das Erste. Und dann einfach auch dieses, wie gehen andere Menschen damit um oder was haben vielleicht andere Menschen für Symptome, wo ich mich auch wiederfinden kann. Vielleicht kannst du auch mal so ein bisschen vor Leonies Geburt anfangen, weil du auch vorhin schon erzählt hast, du warst eigentlich schon immer ein ängstlicher Typ.
Ja, also ich war schon immer ängstlich. Ich weiß nicht warum. Vielleicht hat mich meine Mama sehr ängstlich erzogen. Die ist auch sehr ängstlich. Einfach ängstlich. Ich fahre keine Achterbahn, da könnte ja was passieren. Und ich bin, wie gesagt, leider sehr empathisch, leider in manchen Hinsichten. Ich bin auch schon mit dem Thema hochsensibel in Berührung gekommen, wo ich tatsächlich denke, das ist so voll mein Ding. Aber das thematisiere ich gar nicht so groß, weil das wird wieder so ein Riesenfass aufmachen. Aber tatsächlich glaube ich, ich bin viel zu weit dahingehend, was passieren kann. Und manchmal glaube ich, wenn man zu viel weiß, ist es auch nicht gerade förderlich, weil man eben weiß, was passieren kann. Deswegen beneide ich Kinder manchmal, wenn sie eben nicht wissen, was passieren kann, und halt versuchen, von einer 3 Meter hohen Mauer zu springen. Und ich denke mir so, oh Gott, Trümmerbruch mal 10 und stelle mir vor, wie das Bein dann aussieht. Und so war ich halt einfach schon immer ängstlich und hatte auch immer wieder dann, wenn irgendwas war, beruflich mal Probleme hatte oder so, mit so depressiven Phasen zu tun und irgendwie immer so zurückgezogen und habe lieber Dinge nicht gemacht, aus Angst, anstatt sie zu machen. Und dann waren wieder Freunde, die gesagt haben, boah, du sagst ja eh am Ende wieder ab, das macht ja gar keinen Spaß mit dir, weil ich einfach zu viel Angst vor Sachen hatte oder zu empathisch war oder wenn ich bei Dingen dabei war, wo ich dachte, boah, das kann jetzt ganz schön in die Hose gehen, dass ich mir gedacht habe, dann tue ich mir das lieber gar nicht an und bleib lieber daheim, bevor ich mir das angucke, was da alles passieren kann. Ja, und dann wurde mein Sohn geboren und die Geburt war im Nachhinein, ich habe mich sehr viel dann damit beschäftigt, nicht sehr schön. Ich war Erstgebärende, die nimmt man natürlich gerne mal nicht so ernst. Das war ja, die spinnt rum, ja, die hat wahrscheinlich jetzt gerade mal so alle 20 Minuten Wehen und denkt schon, die ist geburtsreif und wurde halt nicht ernst genommen. Und dann war ich mir im Krankenhaus, dann wird mir erstmal das CTG gehängt, Kreißsaal war voll, die hatten für mich keine Zeit und ich hatte das Gefühl, pressen zu müssen. Und dann hat mein Mann schon mehrmals im Kreißsaal geklingelt, soll doch bitte jemand mal kommen und die Frau untersuchen. Sie sagt, sie muss pressen. Dann hat die Hebamme gemeint, ja, so der Kreißsaal ist voll, die kann da jetzt eh nicht rein und die muss noch nicht pressen, das ist doch noch viel zu früh. Dann habe ich mir gedacht, wie will die denn bitte wissen, dass ich pressen muss oder nicht? Ich spüre es doch und es waren einfach furchtbarste Schmerzen und ich musste pressen und ich durfte nicht pressen und ich wusste ja auch nicht, darf ich einfach oder schiebe ich jetzt einfach mit? Ja, und so wurde ich halt nicht ernst genommen und dann kam sie irgendwann nach einer Dreiviertelstunde. Ich lag auf dieser Pritsche, habe mich auch nicht getraut hinzustellen, obwohl das Bedürfnis einfach da war, mich zu bewegen und aufzustehen. Und dann hat sie mich auch untersucht und dann habe ich in ihrem Gesicht gesehen, es ist ihr auseinandergefallen. So, oh Gott, scheiße. Sie sind ja voll eröffnet und oh Gott, ich so, ja, das sage ich dir doch schon die ganze Zeit so auf die Art. Und dann ging natürlich alles ganz, ganz schnell. Ich hatte schon dreiviertel Stunde diese Presswehen, habe nicht mitgeschoben natürlich. Kind steckt es schon halb ja, im Geburtskanal fest. Und dann sind natürlich die Wehen weg gewesen. Seine Herztöne wurden schlecht und dann ist natürlich Halligalli, das Kind muss raus. Ich mache mal die schnelle Version mit Drücken, Schieben, Pressen, Schneiden, Sauglocke, volles Programm. Und in dem Moment fühlt man sich einfach komplett machtlos, wehrlos, ausgeliefert, nicht ernst genommen. Und das hat natürlich mit meinen Ängsten, hat alles angetriggert, was man, glaube ich, hätte nur antriggern können. Ja, ich hatte dann, glaube ich, auch eine Wochenbettdepression, habe mich sehr lange damit beschäftigt und dann kam tatsächlich auch der Wunsch in mir hoch, ich werde selbst Hebamme und nehme jede Frau ernst, die vor mir steht. Und habe diesen Wunsch sehr lange verfolgt. Und ja, Wünsche dürfen ja sein, mal schauen, was draus wird. Genau, und habe das halt so für mich so ein bisschen aufgearbeitet, mit anderen Mamas geredet. Und dann habe ich festgestellt, wie vielen das passiert und dieses nicht ernst genommen werden. Und habe mich da sehr viel einfach eingelesen, bin dann eben mit diesen Ängsten in Berührung gekommen, mit dieser Hochsensibilität und das ist, was es mit einem machen kann, eben in solchen Situationen halt einfach ja nicht ernst genommen zu werden. Ja, und dann kam halt Leonie. Und die hat natürlich meine Ängste noch mehr geschürt. Und dann kam natürlich noch die Angst vor dem Tod. Nicht nur die Angst vor diesem nicht ernst genommen werden oder vor dem Schmerz, sondern dieses, ja, da kann jetzt tatsächlich auch einfach jemand sterben. Soweit habe ich damals nicht gedacht. Da war halt die Angst, oh Gott, ja, Krankheit und sowas. Aber dass jetzt tatsächlich auch einfach ein Kind sterben kann, das war natürlich das Schlimmste. Also eine Panikattacke nach der anderen. Ich wusste nicht mal, dass es Panikattacken gibt. Bis ich herausgefunden habe, dass es Panikattacken gibt, das hat mir wieder geholfen zu wissen, dass es das gibt und nicht zu denken, okay, ich sterbe gerade, ich kriege einen Herzinfarkt. Ja.
Was hat dir da geholfen? Ich glaube, du bist noch so ein bisschen auf dem Weg mit den Ängsten, wenn ich das so richtig sehe. Aber
Ja.
ich habe das Gefühl, dass es dir schon wieder ganz gut geht oder dass du auch einen
Ja.
Umgang damit gefunden hast. Also vielleicht täuscht das auch, aber
Ja.
du bringst auf jeden Fall doch sehr viel Positives auch jetzt zum Beispiel über Instagram rüber. Ich verlinke übrigens Tatjanas Instagram-Kanal hier unten unter der Podcast-Folge. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch mal nachschauen. Was hilft dir denn oder was hat dir da geholfen?
Damals mit der akuten Phase mit Leonie konnte ich ja auch gar nicht viel machen. Ich hatte ja auch keine Zeit zum Bücherlesen oder sowas. Die war einfach, wie gesagt, ein Intensivpflegefall. Das heißt, sie hat mir dann echt ganz grob wirklich gelesen, im Internet Blogs gelesen, bin über irgendwas gestolpert. Da war ein Tipp, okay, das ausprobiert. Und mir hat in dieser ganz akuten Phase, wenn man einfach so gar keine Zeit geholfen, in den Minuten, wo ich mal Ruhe hatte, wo ich neben ihr saß und sie wurde gerade sondiert oder sowas, tatsächlich geführte Meditation anzuhören. Weil in dem Moment, wenn dies wirklich überrollt im wahrsten Sinne des Wortes, kann man sich fast nicht selbst rausholen, vor allem wenn man auch nicht weiß, was es ist. Ich stand dann einmal auf der Intensivstation, da wurde sie gerade eingeliefert und dann hat es mich überrollt. Und ich hatte in dem Moment einfach das Glück, dass ich einen bekannten Kardiologen hatte. Ich habe ihn angerufen und habe gesagt, hey, das und das und das, ich fühle mich so und so, ich bin gerade da und da. Soll ich in die Ambulanz? Ich glaube, ich kriege einen Herzinfarkt. Und dann hat er mich beruhigt und gesagt, nein, Tatjana, das ist eine Panikattacke. Ich so, was für ein Ding? Und so bin ich damit in Berührung gekommen. Dann hat er mir genau den Unterschied erklärt zwischen einer Panikattacke und einem richtigen Herzinfarkt. Und dass sich das ein richtiger Herzinfarkt dann schon nochmal heftiger auswirkt wie eine Panikattacke. Dass aber diese Panikattacke im ersten Moment tatsächlich sehr, sehr lebensbedrohlich wirkt. Und hat mich da ein bisschen beruhigt. Und dann habe ich mich eingelesen in den Unterschied eben zwischen dem echten Herzinfarkt und einer Panikattacke und wie krass ähnlich sich das doch ist. Und so bin ich dann einfach über YouTube habe ich geguckt. Ich bin dann dem Peter Berg gefolgt. Der hat mich einfach beruhigt mit seiner Stimme. Ich fand einfach die Stimme von ihm wahnsinnig beruhigend. Und der macht ja sehr, sehr viel auch in die Richtung. Und habe mir eine geführte Meditation nach der anderen von ihm angehört. Ich glaube, ich habe alle rauf und runter angehört, die der bei YouTube auch öffentlich drin hat. Und das hat mir am Anfang eben geholfen, sich in dem Moment wirklich da rauszuholen, aus dieser Welle auszusteigen, nicht auf die Panik mit aufzugehen und eben dieses Wissen, ich kann mich da rausholen, aber ich muss halt wissen, was es ist. Weil ein Mensch, der nicht weiß, was gerade mit einem passiert, hat, glaube ich, gar nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, ich trete da jetzt raus, so, mir geht es jetzt gut, ich höre mir die Meditation an, weil wenn ich denke, ich kriege einen Herzinfarkt, sage ich auch, nee, ich kriege keinen Herzinfarkt, alles gut, ich mache jetzt was anderes. Und das hat mir geholfen, also die Mischung aus diesem Wissen und dann eben trotzdem jemand, der dich einfach in dem Moment anleitet. Also ich habe mir immer Stöpsel ins Ohr, immer irgendwas aufs Handy geladen und in dem Moment, wenn ich merke, oh, jetzt sprudelt es gerade hoch, sofort angemacht und dann eben die Atmung dazu. Das hat mich dann durchs Yoga und das Ayurveda so ein bisschen dahin geführt, dass die Atmung dann auch sehr viel in diesem akuten Moment mit dir dann macht.
Ich sehe jetzt schon, wie alle davor sitzen vor dem Podcast, weil das natürlich die meistgestellteste Frage ist, die es gibt. So dieses, woran erkenne ich denn, ob ich jetzt tatsächlich einen Herzinfarkt habe oder ob es eine Panikattacke ist? Das hatten wir auch. Wir haben ja einen Workshop in meinem Mitgliederbereich. Da hat ein Arzt auch über Herzstolpern und Schwindel gesprochen und über diese ganzen Symptome. Vielleicht magst du das nochmal aus deiner Sicht sagen, was dir der Kardiologe gesagt hat. Also, was ist denn so drei oder vier gravierende Unterschiede, was hat er dir denn gesagt oder was hast du denn herausgefunden? Also ganz nochmal hier, wir dürfen natürlich hier keine Diagnosen stellen, so, ne? Also
Ja.
wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt das öfter, dann geht einmal zum Arzt, weil die meisten von euch waren eh schon tausendmal beim Arzt, haben schon
Ja.
EKG hinter sich, alles abchecken lassen. Also das ist schon mal ratsam, einmal das zu machen. Und der
Ja.
Arzt im Workshop hat auch gesagt, aber das reicht dann halt auch. Ja, also du musst da
Ja.
nicht alle Monate wieder hin und wieder hin und wieder hin, sondern wenn der dir halt sagt, dass das alles in Ordnung, dann darf man das halt auch glauben. Und ja, was hast du denn gelernt, wie sich das unterscheidet?
Also der hat damals zu mir natürlich gesagt, aber wie gesagt, bei jedem äußert sich es ja ganz anders. Was manche ja trotzdem haben, ist dieser Kaltschweiß, den hatte ich nie. Das war für ihn mich schon mal klar, wenn man so einen richtigen Herzinfarkt hätte, dann bricht das ganze System wirklich zusammen. Dann hat er auch zu mir gesagt, du würdest ja gar nicht mehr dastehen und mir telefonieren. Wenn du einen wirklichen Herzinfarkt hast, dann brichst du zusammen. Dann geht da wirklich nichts mehr. Dann hast du wirklich Stolperer und diese Schmerzen und diese Panik und diese Angst, die Luft schnürt dir ab. Aber das System bricht dann halt auch komplett zusammen. Da stehst du nicht mehr am Fenster und tratschst mit mir am Telefon und du philosophierst darüber, ob du jetzt in die Notaufnahme gehst. Das ist schon mal so das Erste, dass du stehst noch oder du kannst noch sitzen oder du denkst noch darüber nach, soll ich nicht. Und
Mega
das ist der
wichtig.
Moment. Ja.
Muss ich gleich, sorry, dass ich dich unterbreche, aber
Also.
das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig für alle, die zuhören und auch, was der Dr. Thomas Peter im Workshop gesagt hat. Wenn du noch darüber nachdenkst, ob du jetzt vielleicht einen Herzinfarkt haben könntest, dann ist die
Dann hast du
Wahrscheinlichkeit.
keinen.
Ja, deswegen ganz
Genau.
wichtig nochmal. Sorry, aber weiter.
Genau. Und das hat mir der Kardiologe auch gesagt und der Chefarzt in der Klinik. Also dem habe ich dann schon auch geglaubt, wenn er sagt, wenn ich hier stehe und mit ihm reden kann, dass es nichts Ernstes ist. Und so war das auch immer, dieses Wissen, okay, ich denke noch darüber nach, also ist es nicht so schlimm. Ich denke noch darüber nach, also ist es nicht so schlimm. Und es gab nie den Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ich breche zusammen, es geht gar nichts mehr. Ich habe auch zu meinem Mann gesagt, der war natürlich dann involviert, der wusste das alles. Wenn ich irgendwann mal nicht mehr darüber nachdenke und wirklich nur noch da liege und kreidebleich bin, dann ruft bitte sofort den Arzt. Und der Punkt kam aber Gott sei Dank nie und ich wusste, okay, das ist nicht wirklich so elementar. Ich war natürlich so Hypochonder, wie ich dann auch bin und leider geworden bin. Zwei oder dreimal beim Hausarzt, habe mich ans EKG schließen lassen. Er wusste schon, ah ja, jetzt kommt die wieder. Aber er hat mich da super begleitet und hat mir auch immer gesagt, da ist nichts, ist alles gut. Natürlich, die Werte waren gut, das Blut war gut. Immer direkt nachdem ich so eine Attacke hatte, die sich in dem Moment sehr, sehr böse angefühlt hat, war natürlich nichts im Blut zu finden. Also war für mich auch wieder klar, okay, war nichts im Herz, alles gut. Also, ja, es war zwei, dreimal beim Hausarzt, bis ich mir dann selber gemacht habe, okay, wenn ich nochmal hochgehe, dann hält er mich für total bekloppt. Aber ich wusste diesen kleinen Mini-Unterschied und ich wusste, es war die letzten Male ja auch nichts. Also ist es schon mal nichts Organisches. Also wenn das ausgeschlossen ist und wenn man das Gefühl hat, man muss sich das für sich mal ausgeschlossen haben, dann geht halt zum Arzt, um Himmels Willen. Und ich habe es für mich dann ausgeschlossen und ich wusste, das hat was mit der Panikattacke, mit der Psyche zu tun. Und dann kann man auch da einfach anders dran arbeiten. Und das nimmt aber auch sehr viel Angst wieder raus, zu wissen, es ist wirklich nicht so elementar, wie ich jetzt gerade gedacht habe am Anfang.
Mega wertvoll. Also das ist, glaube ich, echt richtig wertvoll, was du gerade gesagt hast, weil das so viele Menschen, die mir folgen, halt haben, dieses, ne, jetzt, aber dieses Mal ist es jetzt wirklich ein Herzinfarkt. Ja, die letzten 10 Male nicht, aber dieses Mal wirklich. Und das glaubt man ja am Ende auch echt, ja.
Ja.
Und was ich, glaube ich, so zwei Sachen, die ich wichtig finde, also erstens mal, was du erlebt hast und es gibt ja ganz viele verschiedene Schicksalsschläge, was Menschen halt erleben. Wenn es halt so schlimm ist, dann ist es eigentlich auch normal, in Anführungsstrichen, dass man sowas entwickelt. Also ich glaube, man darf sich da auch selber mal besser behandeln oder ein bisschen liebevoller mit sich selbst umgehen, weil das eigentlich vom Körper, also ich glaube, es ist völlig eine normale Reaktion, dass dann irgendwie dein System mal kurzzeitig aus dem Rahmen fällt, weil das ja eine unfassbare Belastung ist.
Ja.
Also ich weiß selber, wenn meine Kinder krank sind, ist es schon eine Belastung und die waren jetzt noch nie schwer krank. Also ich glaube, das darf man sich da auch jedes Mal sagen, dass der Körper halt einfach auch und der Geist und die Seele halt da
Ja.
gerade Höchstarbeit leistet. Und wenn jetzt jemand zuhört, das muss ja nicht immer dieser Schicksalsschlag sein. Es gibt ja ganz viele Sachen, die Menschen passieren können. Also ich glaube, da darf man auch mal das ein bisschen verstehen und sagen, okay, es ist vielleicht jetzt gerade so in dieser Phase, dass mein System ein bisschen aus dem Ruder läuft. Das wird vielleicht auch wieder besser werden. Also ich glaube, das ist total wichtig. Und jetzt habe ich den zweiten Punkt vergessen. Hatte ich, vielleicht fällt er mir wieder ein. Ich hatte auf jeden Fall noch einen Punkt, der wichtig ist. Meistens kommt es wieder in
Ja.
ein paar Minuten. Dann greife ich noch mal ein. Genau, also super wichtig mit dem ärztlich einmal abklären lassen und dann einfach versuchen, Jetzt fällt mir der zweite Punkt wieder ein. Versuchen, was mir dann auch geholfen hat, ist, irgendwann muss man ja auch mal annehmen, dass man nicht alles kontrollieren kann. Und das ist im ersten Moment, fand ich das super schwierig, so dieses, ich werde vielleicht sterben, mein Kind wird vielleicht sterben, mein Partner stirbt. Also es ist ja so, nicht vielleicht, sondern wir sterben ja alle.
Ja.
Und
Wenn was sicher ist, dann, dass wir irgendwann
ja.
sterben.
Und das sich halt klar zu machen, okay, wir sterben alle, aber wahrscheinlich nicht heute. Das fand ich einen sehr guten Satz von der Therapeutin. Wahrscheinlich stirbst du nicht heute, aber irgendwann schon. Und was ich dann halt auch immer versuche, gerade bei Angst um Kindern, ist, ich kann es ja nicht verhindern. Wenn es so sein soll, weißt du, dann muss ich es annehmen. Ich kann halt mein Bestmögliches geben und ich kann natürlich das Beste hoffen, aber ich kann es halt nicht kontrollieren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in dieser Annahme. Also wenn du ja was versuchst zu kontrollieren, was du nicht kontrollieren kannst, dann wirst du ja wahnsinnig.
Hab's
Und
versucht.
ja, ich auch. Und ich glaube,
Ja.
dieses Annehmen, das hat auch was Befreiendes. Kannst du das unterschreiben? Oder wie gehst du damit um? Wie gehst du auch vielleicht heute damit um? Also der Gendefekt ist ja ausgeschlossen. Aber natürlich, mein Gott, Kinder werden ja auch so mal krank. Auch bei deinem Sohn jetzt zum Beispiel. Ja, wie gehst du heute damit um?
Bei Leonie war es natürlich klar, sie wird sterben. Und da war natürlich erstmal, sobald man so eine Diagnose kriegt, auch wenn das Kind noch lebt, hast du ja du durchläufst ja diese Trauerphasen rauf und runter und wieder zurück und die Spirale rauf und runter. Das heißt, Trauer funktioniert ja auch nicht einfach nur, also das eine abgehakt, nächstes, das abgehakt, nächstes und irgendwann ist wieder gut, sondern es passiert halt immer wieder, es kann ich auch was zurückwerfen und dann gibt es so schöne Worte wie Retraumatisierung, das heißt, es wirft dich wieder was zurück und bei Leonie war es schon am Anfang oder bei solchen Diagnosen generell ist immer irgendwann, du musst es halt einfach annehmen und irgendwann saßen wir dann daheim und sie hatte eine gute Phase und dann hat mein Mann gesagt, also die Diagnose war, 60% überleben das erste Lebensjahr nicht. Und da war sie so knapp ein halbes Jahr alt und hat mein Mann zu mir gesagt, da saßen wir auf dem Sofa und haben uns dann selbst mitleidet, wie scheiße doch alles ist und unser Leben ist doof und dass wir nicht mehr rausgehen können, einfach zum Spazieren laufen. Und es war ein schöner Frühlingstag, weil wir ja so gefesselt sind und weil sie auch nicht raus kann und tralala. Und dann hat er gesagt, weißt, wenn die wirklich das erste Lebensjahr nicht überlebt, dann hat die jetzt fast die Hälfte ihrer Lebenszeit um. Und wir sitzen hier und jammern rum und bemitleiden uns. Und jetzt geht es halt einfach mal um sie. Und ich glaube, das war so der Punkt, die erste Akzeptanz. Wir müssen akzeptieren, dass sie krank wird. Wir müssen, dass sie sterben wird. Wir müssen akzeptieren, dass wir sie irgendwann gehen lassen müssen. Weil solange wir daran festhalten, ah, da kommt noch so ein Wunderheiler und der wird sie heilen und irgendwann rennt sie hier durch die Gegend. Es war klar, das wird nicht so kommen. Viele Menschen verschließen sich ja auch dann so davor und haben noch so die Hoffnung. Aber wenn jemand so schwer krank ist, dass seine Knie ja nicht mehr durchstrecken kann, wie um Himmels Willen soll der laufen können? Also da muss wirklich nochmal ein Wunderheiler kommen und uns alle hier heilen. Und da kam so der Punkt, wo wir gesagt haben, wir werden es nicht ändern. Wir werden sie nicht heilen. Wir werden nicht kontrollieren können, wann sie stirbt. Und wir wissen nicht wann. Und jetzt muss einfach irgendwann dieser Schwenk kommen, damit wir die Zeit mit ihr noch genießen können. Und da kam so langsam diese Akzeptanz. Und gleichzeitig auch, ja, der wird sterben. Und wann, keine Ahnung. Aber bis es soweit ist, können wir die Zeit mit ihr genießen. Und dann haben wir tatsächlich angefangen, den Frühling zu genießen. Wir haben uns unser System gebaut, wie wir sie trotz Beatmung mit dem Kinderwagen auch wenigstens auf die Terrasse mit rauskriegen. Wir haben an Ostern zusammen gegrillt. Das war so anstrengend. Sie ist krank, braucht alle paar Stunden Medikamente, sondieren, absaugen, tralala. Dann noch der kleine Sohnemann daneben, der war da gerade 4. Und wir haben trotzdem auf Teufel komm raus versucht, ein normales Familienleben zu leben. Wir haben Ostern gefeiert mit Leonie im Kinderwagen. Ihre Beatmung hing dran. Und so haben wir versucht, das zu akzeptieren und das Beste draus zu machen und eben nicht mehr alles zu kontrollieren. Ja, mein Gott, und wenn sie halt wieder einen schlechten Moment hat, dann bin ich halt wieder mit ihr reingegangen. Aber wir haben es dann zumindest mal probiert. Und so sind wir verfahren, bis sie eben gestorben ist. Und natürlich macht diese Angst dann was mit dir, was jetzt auf Hinblick auf meinen Sohn ist oder sowas, wenn der mal krank wird. Und wenn es nun Fieber ist, dann schrillen bei mir alle Alarmglocken. Da bin ich einfach, ja, traumatisiert in der Hinsicht. Aber auch da sage ich mir immer wieder, so wie bei dem Herzinfarkt, hey, der ist gesund. Der hat jetzt einfach ein Fieber. Ich weiß ganz genau, wie der funktioniert bei seinem Fieber. Da habe ich mich natürlich auch eingearbeitet. Ich weiß ganz genau, wann er bra einen Fiebersaft braucht, wann nicht. Wann kann ich ihn fiebern lassen, solange er isst und trinkt oder noch spielt oder liegt er schon nur noch rum und ist schon sehr, sehr müde und sehr K.O., dann kriegt er was. Auch da wieder dieses, ich weiß meinen Fahrplan, aber wenn er halt doch mal sehr hochfiebert, kann ich es nicht verhindern, aber ich habe zumindest meine Tools, mit denen ich ihm dann helfen kann. Aber dieses Fieber von Grund auf jetzt zu verhindern, zu sagen, ich baller den voll mit Fiebersaft, dass er gar nicht erst fiebert, damit ich keine Angst haben muss, das geht halt natürlich auch nicht. Und das ist immer so ein Spielchen, so mit dieser Angst, wie so ein Ritt auf der Rasierklinge. Also man muss schon seinen Weg finden, um alle anderen drumherum nicht irre zu machen und meinen Sohn ja auch nicht total hypochondrisch werden zu lassen. Und zu sagen, hey, das ist das normale Leben. Das, was wir erlebt haben mit Leonie, war schon echt hardcore, aber das ist Gott sei Dank nicht die Regel. Und sich da auch immer wieder zu sagen, hey, akzeptier es, er ist gesund, er atmet, er hat normales Fieber, in 3 Tagen ist das Thema durch. Und wenn das Thema in 3 Tagen dann durch ist, immer auch wirklich zu reflektieren, hey, guck, ihm geht's gut, er ist gesund und du hast es laufen lassen und es war alles in Ordnung. Also auch da rauszugehen, wie gesagt, zu kontrollieren. Man kann ja einfach das Fieber kontrollieren. Es gibt Eltern, die haben so Angst, die ballern die Kinder zu, dann haben die kein Fieber und gut ist. Und das sind so Sachen. Oder auch bei mir selber, wenn wieder so eine Panik hochkommt. Ich weiß ja, dass es anders ist und was ich für Tools habe. Ich habe meine Atmung. Und dann, wenn die Panik doch mal stärker wird, gerade jetzt so in der Frühschwangerschaft, jetzt mit dieser Schwangerschaft. Ja, dann reite ich halt kurz die Welle, habe kurz die Angst, dann habe ich kurz, boah, dann geht es mir kurz nicht gut, halte es kurz aus, aber ich weiß, es ist 90 Sekunden spätestens vorbei, wenn ich mich nicht darauf einlasse und atme dann, hör wirklich meine Meditation, ohne die geht gar nichts. Ich kann mich selber da nicht rausholen, also man braucht sich nicht denken, wie so ein Yogini hinzusitzen und in Ruhe zu meditieren, das funktioniert in so einem Moment nicht. Irgendeine Stimme, die mir irgendwas ins Ohr flüstert in dem Moment und dann ist wieder gut, aber eben auch nicht zu kontrollieren. Das zu unterdrücken. Du darfst jetzt nicht keine Panik haben. Ich habe jetzt keine Angst. Nein, weil dann kommt dir erst recht. Und dann
Total.
überrollt sie dich aber tausendfach mehr. Und dann lieber diese kleine Welle mitzunehmen und die zu reiten und oh, kurz Angst. Dann laufe ich halt wie so eine kleine Katze um den Tisch rum, atme, schüttle mich so ein bisschen. Aber wirklich so ausschütteln, diese Angst abschütteln, aber es einfach kurz zuzulassen im Moment, dass sie jetzt halt einfach da ist.
Ach, du hast so viele wichtige, tolle Sachen gesagt. Also für alle, die jetzt zuhören, nochmal zurückspulen, nochmal anhören. Ich glaube echt, so viele tolle Sachen. Also ich glaube auch, man darf da so ein bisschen seinen eigenen Weg finden. Also ich glaube auch, hinsetzen, meditieren, ohne irgendwas von außen wird nicht so funktionieren, weil du natürlich dann, also total gerne feel free, wenn du jetzt sagst, das mache ich aber und das ist mein super Tipp und ich kann das, dann super gerne natürlich immer jedem das, was hilft. Aber ich glaube, oft ist es halt so, durch dieses Ruhige, sind wir noch mehr in uns und sind noch mehr in unserem Kopf und noch mehr in unserem Körper und fühlen da noch mehr rein, noch mehr rein. Also ich glaube schon, dass es sinnvoll ist oder oft, sich halt von außen einen Reiz zu holen, wie eine Stimme, ein Igelball, ein Pfefferminzöl, ein Schnipsen an Handgelenk oder laufen gehen. Das hat mir auch immer total geholfen, ne? Irgendwie in irgendeiner Art und Weise Bewegung. Und ich glaube, die andere Sache, die auch total wichtig ist, was du gesagt hast, und ich finde es auch so toll, dass du das sagst, weil dir ja echt sowas passiert ist wie mit Leonie, mit dieser Genkrankheit, die super selten ist, sich trotzdem klarzumachen, das ist nicht die Regel. Trotzdem nicht. Natürlich ist einem das passiert, aber trotzdem ist es natürlich der mega krasse Zufall. Es ist so, weißt du, wenn du einmal im Lotto gewinnst, da gehst du nie aus, dass du nochmal im Lotto gewinnst. Da gehst du nicht davon aus, weil das passiert eigentlich nicht. So, du gewinnst nicht zweimal im Lotto. Und bei den negativen Sachen denken wir aber, es passiert uns jetzt nochmal. Es ist natürlich jetzt bei diesen 25% ein bisschen eine andere Wahrscheinlichkeit, ja, weil das ja eine Genkrankheit ist. Aber generell, dass jetzt ein gesundes Kind oder so schwer krank wird, ist einfach selten. Und das muss man sich schon bewusst machen. Auch eine Krebserkrankung ist selten. Dann sagen natürlich welche, ja, es kriegen ja voll viele Krebs. Ja, natürlich, aber es ist trotzdem selten. Die meisten Menschen leben gesund, bis sie 87 sind. Sonst wäre ja die durchschnittliche Lebenserwartung nicht bei irgendwie 87. Und die steigt ja, je älter du wirst. Also ich glaube, das ist super wichtig, sich das immer wieder auch in den Kopf zu rufen. Auch so ein Flugzeugabsturz. Also da haben ja tatsächlich, da hatte ich ja auch Angst davor. Es ist ja bei 0,00 irgendwas eins. Also das ist ja, das passiert ja eigentlich fast nicht, dass du daran stirbst. Und ich glaube, dass das mega wichtig ist, immer wieder sich zu sagen, okay, Es ist einfach nicht die Regel. Es ist einfach unwahrscheinlich.
Ja.
Also, ich glaube schon, dass das auf jeden Fall helfen kann.
Ja, genau. Ich habe ja auch als Trauerrednerin ja sehr viel mit Schicksalsschlägen zu tun. Und wenn ich mir jedes Mal da rausgehen würde und überlegen würde, wenn ich jetzt eine junge Frau beerdigt habe, die drei Kinder habe und das auf mich projiziere, würde ich ja irre werden. Aber auch da wieder, hey, das ist nicht die Regel. Klar habe ich dann sehr, sehr viel mit solchen Schicksalen zu tun und ich könnte jetzt daheim sitzen und mir all die irren Krankheiten, an denen Menschen sterben können, selbst andichten. Aber dann ist für mich auch immer so dieses, da rauszugehen. Und auch jetzt, was Kinder angeht, natürlich, es kann immer was passieren. Es kann während der Schwangerschaft was passieren, bei der Geburt was passieren, danach was passieren. Es kann gesunden Menschen was passieren. Aber dann setze ich mich manchmal wirklich einfach auf eine Parkbank und gucke all den Menschen an, die an mir vorbeilaufen. Jung, alt, krank, gesund. Denke mir so, okay, der Opa mit 95, der hier gerade vorbeilatscht, der ist doch auch noch da. Der ist auch nicht mit 35 an einem Herzinfarkt gestorben. Und klar, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, dann hat man gefühlt überall damit zu tun. Aber wenn man sich die Masse der Menschen mal anguckt, die so um einen rumrennt, den ganzen lieben langen Tag, allein wenn ich meinen Sohn von der Schule abhole, da wuseln dann so viele Kinder rum, so viele Mamas rum, so viele Erwachsene rum, Omas, Opas, die ihre Kinder abholen, die sind ja auch nicht alle todkrank. Und das ist das, was mir auch immer wieder hilft, sich vor Augen zu führen. Ja, es passiert, aber Gott sei Dank, nicht immer und jedem und fünfmal im Leben, dass man irgendwelche Horrorschicksalsschläge wegstecken muss. Und manche haben ja wirklich bis ins hohe Alter nichts mit dem Tod zu tun, wenn dann die eigenen Eltern mit 105 sterben oder sowas. Und haben vorher nie irgendwie gefühlt schlimme Sachen erlebt. Und das ist eben nicht die Regel, dass einfach alle gefühlt mit 35 tot umfallen einfach.
Ganz
Ja.
wichtig, weil es, man sagt mir dann zwar immer, wenn ich dann sowas sage, ja, die Angst, man kann ja nicht denken während der Angst. Und das finde ich immer so einen krassen Trugschluss, weil wir denken ja voll viel und voll schnell während der Angst. Bei einer Panikattacke denkst du ja die ganze Zeit, du machst eigentlich nichts anderes bei einer Panikattacke, als die ganze Zeit negativ immer weiter dich in diese Panik reinzudenken. Und klar, das ist dann irgendwann so ein Automatismus. Also man kann aber schon denken während der Angst, ja. Klar, in so einer absoluten Panikattacke kannst du jetzt vielleicht nicht mit Wahrscheinlichkeiten ums Eck kommen, aber wenn die wieder weg ist, kannst du dich schon immer wieder halt abholen und sagen, es passiert nichts. Das ist im Endeffekt auch das, was ich gemacht habe, ja, bei meinen beiden Geburten. Gott sei Dank hatte ich da halt auch jetzt noch nicht so viel in Berührung. Ich habe mich davor halt auch nicht in solche Sachen eingelesen, was kann alles passieren, weil das meide ich. Aber ich habe mich halt wirklich so darauf versteift, ey, das geht gut, es geht in 90% der Fällen gut. Eine Geburt, es sterben heutzutage keine Kinder mehr bei einer Geburt. Ja, das kommt einfach so gut wie nicht vor. Und klar, dann ist oft bei Facebook oder bei Instagram, wenn man was postet, kommt dann irgendeiner ums Eck mit irgendeiner Geschichte und schreibt dann drunter, ja, aber bei mir. Und das finde ich dann immer so schwierig, weil ich mir denke, ja, natürlich passiert das. Ich habe ja auch nicht gesagt, es passiert nie. Aber es ist halt ein Unterschied, ob das irgendwann mal einer Person auf dieser ganzen Welt passiert ist oder ob das die Regel ist. Und das ist immer mit dem Lottogewinn so ein cooles Beispiel. Ja, du würdest halt auch nicht sagen, boah, geil, ich verkaufe jetzt alles. Ich gehe nicht mehr arbeiten, weil theoretisch könnte ich ja im Lotto gewinnen. Ist ja total unwahrscheinlich, aber könnte ja passieren. So. Und mit diesen guten Sachen, da kommen wir gar nicht auf die Idee. Ja, und schon gar nicht, wenn man schon mal gewonnen hat, dann kommen wir ja schon dreimal nicht auf die Idee, dass ich nochmal gewinnen könnte. Weil viele sagen dann, ja, aber mir ist es schon mal passiert. Dann sage ich, ja, dann ist es ja noch unwahrscheinlicher, dass dir das jetzt passiert. Außer, wie gesagt, wenn du natürlich irgendwas hast, wo eine prozentuale Wahrscheinlichkeit dahinter steht, dann sind es halt meinetwegen jetzt 25%. Aber im Normalfall ist das ja dann super unwahrscheinlich. Und ich glaube, ja, dass es auf jeden Fall helfen kann. Voll cool. Es waren so viele tolle Tipps dabei. Ich glaube, da kann sich echt, können sich ganz, ganz viele was draus mitnehmen. Gerade weil halt oft kommt, ja, aber was mache ich denn, wenn ich sowas schon mal erlebt habe? Ich glaube, da ist es auch wichtig, dass man trotzdem halt weiterleben kann. Und dass man auch, und so heißt du ja auch auf Instagram, dass man halt trotzdem glücklich sein kann. Dass das aber nicht heißt, dass der Schmerz nicht da ist oder sich verabschiedet, aber dass das, glaube ich, zwei Sachen gleichzeitig wahr sein können.
Ja, das
So.
ist immer diese, da gibt es in dieser Trauerbubble, aber ich glaube, das gibt es überall, die alle so ein bisschen mit Ängsten oder sowas zu tun haben. Diese Gleichzeitigkeit. Ich meine, die Münze hat halt auch vorne und hinten. Ich kann nicht nur 2 Euro Stück mit der Zahl nehmen. Das geht einfach nicht. Die hat auch immer einen Kopf. Und alles hat irgendwie zwei Seiten. Es gibt Ebbe und Flut, das sind Naturgesetze, die einfach herrschen. Es gibt nichts alleine. Also ich weiß nicht, berichtige mich bitte, aber was existiert nur für sich? Wir haben Tag und Nacht, wir haben hell und dunkel, wir haben warm und kalt. Es gibt immer das Gute und das Schlechte. Und wir haben unsere guten Gefühle und unsere schlechten Gefühle. Beziehungsweise das, was wir als schlecht betiteln, weil es halt schwerer auszuhalten ist. Aber schlecht ist es ja trotzdem nicht, weil es warnt dich ja vielleicht vor irgendwas. Es lässt dich vor irgendwas vielleicht hellhörig werden. Die Angst zeigt dir vielleicht in dem nächsten Moment, oh, das mache ich jetzt vielleicht anders und hilft dir da wieder. Das heißt, es ist ja nie per se einfach schlecht. Es gibt keine schlechten Gefühle. Es gibt halt nur Gefühle genauso. Ist vielleicht besser, die wollen wir lieber haben und manche, die wollen wir nicht haben. Aber es ist immer diese Gleichzeitigkeit. Ich kann halt nicht immer erwarten, dass mir immer die Sonne aus dem Hintern scheint. Das funktioniert halt einfach nicht. Und deswegen habe ich auch diesen Accountnamen so gewählt mit diesem trotzdem glücklich. Wir wollen glücklich werden, natürlich. Aber trotzdem, weil wir wissen, es ist einfach nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Und auch wenn dieses Baby gesund geboren ist, ich habe jetzt auch Angst. Ich meine, ich weiß zu viel, was passieren kann. Während der Schwangerschaft, während der Geburt, danach. Da muss ich mich jetzt auch noch einarbeiten, das jetzt gut ja, durchzustehen, diese Schwangerschaft, diese Ängste, die da jetzt kommen. Aber ich habe so meine Tools und da dürfen auch andere neue Tools dazukommen, zu sagen, aber hey, wie viele gehen aber aus dem Kreißsaal raus mit ihrem Maxi-Cosi, mit ihrem Baby in der Hand? Und das ist eigentlich die Regel und nicht das, was diese schlimmen Schicksalsschläge sind. Und immer diese Gleichzeitigkeit. Ja, die Angst ist natürlich da, aber ich darf trotzdem glücklich sein und ich darf trotzdem, auch wenn meine Tochter gestorben ist, dieses neue Baby jetzt willkommen heißen. Dann traut man sich oder viele trauen sich dann nicht glücklich zu werden mit diesem neuen Baby und dann denke ich mir, hey, aber es hat es doch auch verdient. Das Baby hat es doch genauso verdient wie jedes andere Kind auf dieser Welt, dass du es jetzt liebst. Und nur weil ein anderes gestorben ist, heißt es nicht, dass dieses Kind nicht verdient hat, so geliebt zu werden. Gleichzeitig aber auch, du musst jetzt nicht immer nur trauern, weil dein Kind gestorben ist und darfst die Freude über dieses Kind nicht empfinden. Deswegen, du darfst traurig sein. Ich bin traurig, dass Leonie gestorben ist. Ich habe jetzt ganz viele Bodies von Leonie aussortiert, die das neue Baby nicht kriegt, weil ich einfach nicht möchte. Das sind so Leonie-Bodies. Das muss auch nicht sein. Also ich darf auch traurig darüber sein, dass es Dinge gibt, die sie nicht, oder dieses Baby nicht auftragen kann von ihrer Schwester. Und gleichzeitig darf ich mich aber auch tierisch darüber freuen, neue Sachen trotzdem kaufen zu können und mich auf dieses Baby zu freuen und darauf einzulassen. Und ja, Trauer geht leider nicht weg. Das hofft man ja immer so, ja, so 5 Monate und dann ist wieder gut und dann ist alles wieder toll und alles ist wunderbar. Trauer geht nicht weg. Das ist so vielleicht das einzige Gefühl, was vielleicht nicht wieder so richtig gut wird. Aber man kann trotzdem lernen, mit der Trauer umzugehen. Immer wieder dieses Trotzdem. Es gibt immer dieses tolle Bild mit diesem riesengroßen Felsbrocken. Man kann versuchen, den am Stück wegzutragen und sich dabei einfach komplett kaputt zu machen. Oder man pickt sich halt immer wieder kleine Steine mit dem Pickel raus und trägt die dann weg. Das heißt, du lernst immer wieder mit dieser Trauer umzugehen. Und so hast du so diesen Felsbrocken am Ende halt zerstückelt auf einem anderen Ort liegen. Und so trage ich halt die Trauer mit Leonie immer weiter, stückweise. Ich habe lange diesen Schrank nicht aufgemacht. Jetzt war der Moment, ihn aufzumachen. Ich saß da auf dem Boden, ich habe die Wäsche sortiert, ich habe geheult, ich war traurig, ich habe es angeguckt, ich habe mir vorgestellt, wann sie welchen Body anhatte. Und gleichzeitig habe ich mich über die ganzen anderen schönen Babysachen gefreut und mir mein neues Baby vorgestellt, wie schön es sein wird, dieses Baby da drin zu sehen. Und das ist eben diese Gleichzeitigkeit, die sich viele noch nicht erlauben. Ja, aber ich habe doch jetzt ein Kind verloren, ich muss doch jetzt traurig sein. Nee, musst du nicht. Du darfst immer wieder die Trauer einladen. Ich bezeichne die Trauer sehr gerne als meine beste Freundin, aber die will ich auch nicht jeden Tag sehen. Ich muss auch nicht jeden Tag mit meiner besten Freundin hier sitzen und Sekt trinken und mit ihr über das Leben philosophieren. Ich kann auch mal sagen, nee, sorry, heute habe ich keinen Bock. Wir haben keine Zeit zum Treffen. Und so kann ich es mit der Trauer auch machen. Wenn sie wirklich ganz böse anklopft, da darf man sie mal zulassen, mal weinen, mal laufen gehen, mal schreien, mal schreiben, mal an den alten Babysachen riechen. Aber ich kann auch mal sagen, nee, heute nicht. Heute gehe ich Babysachen kaufen und da freue ich mich jetzt drauf.
Ach, so schön, so viele, ja, so heilend, glaube ich, auch für viele, die jetzt zuhören. Ja, eine Frage stelle ich immer noch am Ende von den Interviews und einfach mal so noch als Inspiration zum Gehen. Hast du denn irgendwas, in den letzten Wochen oder Monaten gesehen, gehört, gelesen, was dich total inspiriert hat oder was dir irgendwie, ja, was Positives mit dir gemacht hat? Das kann jetzt ein TV-Serie gewesen sein oder ein Buch, was du total gerne empfehlen würdest, oder ein Gespräch oder ein Gedanke oder irgendwie ein Aha-Moment. Also irgendwas, was dir jetzt so spontan einfällt, ganz egal was, so in den letzten Wochen, Monaten oder ein bestimmter Moment, ja, was du so am Ende noch weitergeben kannst.
Für uns war jetzt der Motivator, es nochmal zu probieren mit der Schwangerschaft, eine andere Familie, auch mit 25%. Sie haben auch ein Mädchen verloren, die auch damals mit Leonie in dem Intensivpflegeheim war. Und die haben zweimal hintereinander ein gesundes Baby bekommen. Und wir haben zweimal hintereinander dann ein krankes Baby bekommen. Und das war so mein Motivator. Das ist nicht die Regel. Auch wenn die diese 25% haben, hatten sie nicht diese Regel. Und das war mein Motivator. So wie bei allem eben. Diese ganzen Horrorsachen, die wir auch überall in den Medien sehen, das ist nicht die Regel. Wenn man mal wirklich sich auf eine Parkbank setzt und die Menschen beobachtet, die dann vorbeilaufen, das Positive überwiegt dann doch immer. Und das war unser Anker. Ich sage, hey, guck mal, die haben auch 25%. Das Mädchen ist ein halbes Jahr vor Leonie gestorben. Und die haben es auch probiert und die haben zwei gesunde Kinder hintereinander bekommen. Das ist nicht die Regel. Diese ganzen Krankheiten und Schicksalsschläge und Ängste sind leider da, aber sie sind nicht die Regel. Und das war so mein Anker. Setzt euch hin und schaut euch die Leute im Park an. Wie viele laufen todkrank an euch vorbei und wie viele gesund? Das ist einfach nicht die Regel. Und das ist vielleicht was einem wirklich hilft, zu sagen, doch das Gute überwiegt und es darf überwiegen. Und wir dürfen glücklich sein und Hoffnung haben. Und ja, bei manchen dauert es länger, bei manchen etwas. Bei manchen kürzer, andere haben länger an Sachen zu knabbern. Aber irgendwann wird es besser. Und dieses Irgendwann ist aber dann halt für jeden individuell. Und da vielleicht einfach durchzuhalten, weil irgendwann kommt dieses Irgendwann.
Voll schön. Vielen, vielen Dank für dieses ganz tolle, berührende Interview. Ich poste euch auf jeden Fall den Instagram-Kanal von der Tatjana drunter. Auch ich glaube, du hast noch ein eigenes Profil zum Thema Trauerreden. Ich glaube, du hältst sogar Trauerreden, richtig, für Hochzeiten auch. Oder hast du mal gemacht zumindest, ne?
Ich war vor Leonie Hochzeitsplanerin und dann habe ich mir halt spaßeshalber gedacht, ab und zu mal ein paar fluffige Brautpaare. Aber das ist jetzt nicht so mein Riesensteckenpferd. Das mache ich wirklich so für mich ab und zu mal, um auch einfach mal zu sehen, da gibt es glückliche Menschen da draußen und die feiern jetzt einfach ihre Liebe. Und es ist eben nicht die Regel, nur Menschen zu beerdigen. Das war so für mich, warum ich dann auch ein paar Hochzeiten mache, ja.
Ich verlinke euch auf jeden Fall alles, dann könnt ihr die Tatjana finden und wir bleiben auch in Kontakt. Und vielleicht machen wir mal das ein oder andere für den Happy Club für euch. Da werdet ihr aber auf jeden Fall noch Bescheid bekommen. Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war das Interview mit der lieben Tatjana. Meine Stimme hat sich in der Zwischenzeit verabschiedet. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer von Herzen über ein Abo oder auch über eine positive Bewertung. Dann bekommst du nächste Woche auch wieder eine Info, wenn es eine neue Folge gibt. Ich wünsche dir noch eine wundervolle Zeit und bis ganz bald. Deine Christina.